Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute fällt der Katechismus mal ein klein wenig aus dem Rahmen. Heute geht's nämlich um einen Heiligen, den Heiligen Athanasius, den Großen, ohne den der Katechismus möglicherweise ganz anders aussehe. Wer weiß, er ist wirklich eine ganz herausragende Figur, dieser Patriarch im 4. Jahrhundert, Athanasius der Große. Nicht umsonst nannte man ihn schon zu Lebzeiten die Säule der Kirche oder auch den Vater der Orthodoxie. Was war damals los im 4. Jahrhundert? Es gab einen Presbyter, der hieß Arius, und der kam im Laufe der Zeit zu der Überzeugung, okay, diese Person, die man Sohn nennt, Jesus Christus, die mit dem Johannesevangelium dann Logos genannt wird, darum ging es eigentlich hauptsächlich, das war so ein Aufhänger, dieser Logos, der da im Anfang bei Gott war und Gott war, wie man das zu verstehen hat. Arius kam zu der Überzeugung, dieser Logos, der dann in Christus für uns Gestalt annimmt, der ist etwas ganz Besonderes, aber er ist eben doch ein Geschöpf, er hat einen Anfang. Er ist nicht von Ewigkeit her. So meinte das dieser Presbyter Arius, und man soll es kaum glauben, er hatte da die Mehrheit der Kirche hinter sich. Die meisten Theologen und auch zahlreiche Bischöfe waren da ganz seiner Meinung, ganz anderer Meinung als dieser Arius, und die Mehrheitsmeinung, ganz anderer Meinung, war da Athanasius der Große, der Patriarch von Alexandrien. Und was da genau im Einzelnen los war, wer dieser Athanasius war, darüber hat Claudia Spärlich, die Schriftstellerin und Bloggerin aus Berlin, darüber hat Claudia Spärlich einen Vortrag in der Arche in Potsdam im Frühjahr 2017 gehalten. Den hören wir in dieser Katechismus-Sendung. Athanasius der Große, porträtiert von Claudia Spärlich.
Alexandria im 4. Jahrhundert, das ist eine reiche Großstadt, Knotenpunkt des Kornhandels, mit einer medizinischen Fakultät von Weltruf. Auf dem Inselchen Pharos steht eine völlig neue Erfindung, das einzige Weltwunder mit praktischem Nutzen, ein Leuchtturm, der die Schiffe vor dem sehr flachen, mit Riffen gespickten Wasser warnt. Die Bibliothek wird seit Jahrzehnten von einem Mann geleitet, der berühmt ist für sein umfassendes Wissen und seine brillanten Vorträge und der seit seiner Jugend blind ist. Das Christentum etabliert sich in Alexandria, aber es gibt auch zahlreiche heidnische Kulte. Die Zahl der Kultstätten ist mit 2478 fast dreimal so hoch wie die der Kneipen. So eine Schrift aus dem 12. Jahrhundert, der vermutlich eine heute verlorene spätantike Statistik zugrunde liegt. Also dreimal so viel Kirchen wie Kneipen, das müssen wir noch schaffen. Ammianus Marcellinus, Geschichtsschreiber des 4. Jahrhunderts, preist Alexandria als Krone aller Städte. In ihr wehen gesunde Brisen, die Luft ist ruhig und mild. Kirchen werden hier seit dem 3. Jahrhundert gebaut. Der Erzbischof von Alexandria führt den Titel Papas. Alexandria ist ein heißes Pflaster. Ein unbekannter Reisender des 4. Jahrhunderts schreibt: Die Statthalter ziehen in jene Stadt mit Angst und Zittern ein, denn sie fürchten die Gerechtigkeit der Bevölkerung. Diese scheut sich nämlich nicht, Fackeln und Steine gegen einen Statthalter zu werfen, wenn sie ihn für schuldig halten. Und weiter: Es ist insgesamt eine unverständliche Stadt und Gegend. Hier wird Athanasius um 296 als Sohn frommer Christen geboren. Er ist noch klein, als der Bischof Petrus während der diokletianischen Verfolgung flieht und Meletius von Lykopolis sein Amt vorübergehend übernimmt. Meletius wird festgenommen und zu Bergbauarbeiten verurteilt. Seine Rehabilitation und die Rückkehr des Petrus erlebt der Knabe schon bewusst, ebenso den Streit zwischen beiden, der zum Schisma führt. Meletius gründet die Kirche der Märtyrer, die Meletianer. Athanasius erwirbt sich eine glänzende Bildung, kennt Platon, Aristoteles und Homer und hat eine umfassende Bibelkenntnis. Er sehnt sich nach Gott, und der ist in dieser unverständlichen Stadt und Gegend trotz aller Heiligtümer nicht leicht zu finden. In der Kirche hört der junge Athanasius die Worte aus dem Evangelium: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Er versucht sich danach zu richten und das nach dem frühen Tod seiner Eltern so radikal wie möglich. Es gibt eine neue Bewegung unter den Christen, die Eremiten, Männer, die sich aus der Stadt zurückziehen, um Gott in Reinheit und Einsamkeit zu dienen. Einer von ihnen, Antonius, ist ein besonders charismatischer Lehrer. Zu ihm geht der junge Athanasius und teilt mit ihm, was das von Antonius urbar gemachte Stückchen Land hergibt: karge Mahlzeiten, unsagbar helles Licht, weiten Blick und nahezu unbegrenzte Zeit zum Beten. Athanasius saugt alles auf, was er von Antonius und dessen anderen Schülern über sein Leben erfährt. Er ist fasziniert von dem Einsiedler, der sich von allem Weltlichen zurückgezogen hat, als junger Mann sein bedeutendes Erbe verkaufte, den Erlös den Armen gab und von kleinen Handwerksarbeiten lebte, in dessen Umkreis Klöster entstehen, unter dessen Einfluss die asketische Bewegung wächst. Vor allem bewundert er die freundliche, gelassene Ruhe des Einsiedlers. Die wird er niemals erreichen. Antonius berichtet ihm von teuflischen Versuchungen, die er erlebt hat, und Athanasius bewundert ihn umso mehr, denn er ist mit Gottes Hilfe stark geblieben. Als Mittel, die Dämonen zu besiegen, dienen Askese und Gebet. Das schreibt Athanasius auf in immer neuen Wendungen, berichtet über die teuflischen Versuchungen, aber betont auch, dass alle Dämonen im Grunde nichtig und albern sind, denn Christus hat sie besiegt. Wer zum wahren Gott betet, dem können Dämonen nichts anhaben. Allerdings werden sie mächtig dort, wo falsche Götter verehrt werden, wie bei den Orakeln der Hellenen und jedem Götzenkult. Der letzten Christenverfolgung unter Diokletian wäre Antonius um ein Haar zum Opfer gefallen. Als dann das Christentum unter Konstantin erst geduldet und 313 durch die Mailänder Vereinbarung legal wird, belagern Scharen von Christen den Antonius förmlich, weil sie Rat suchen, den sie aber nach Meinung des Einsiedlers weit besser aus der Bibel haben können. So zieht er sich ganz zurück auf dies Fleckchen Erde, das er selbst mit der Hacke bearbeitet. Wie er seine Saat vor Tieren schützt, beschreibt Athanasius besonders schön. Als er dann wieder einige Besucher bei sich sah, baute er auch ein wenig Gemüse, damit sich die Gäste ein wenig nach der Mühsal des beschwerlichen Weges erfrischen könnten. Anfangs beschädigten die wilden Tiere der Wüste, die des Wassers wegen kamen, oft seine Saat und seinen Landbau. Er nahm freundlich eines von den Tieren gefangen und sagte zu allen: »Warum fügt ihr mir Schaden zu, der ich keinem von euch etwas zuleide tue? Geht weg! Und im Namen des Herrn naht euch nicht mehr diesem Ort.« Von dieser Zeit an kam keines mehr dahin, wie wenn sie sich vor dem Gebote fürchteten. Die Bewunderung des Antonius, der auch Wunderheilungen und Exorzismen vollbringt und dabei immer demütig bleibt und darauf hinweist, der eigentliche Handelnde sei Gott, geht einher mit Zorn und Verachtung gegenüber den Heretikern, von denen Alexandria wimmelt. Antonius spricht mit solchen Leuten nicht, es sei denn, um sie zu bekehren. Ob der sanftmütige Wüstenvater nicht doch hie und da mit einem Heretiker gesprochen hat, wissen wir nicht. Denn die einzige zeitgenössische Biografie schrieb eben Athanasius, der von seinem Vorbild die Disziplin und Frömmigkeit übernahm, aber nicht die Milde. Athanasius behauptet auch, Antonius sei ungebildet gewesen. Jedoch schreibt er ihm dann auch wieder eine sonst nirgends bezeugte Korrespondenz mit dem Kaiser zu. Viele Theologen halten die Aussage über den ungebildeten Eremiten deshalb für einen Topos. Aber vielleicht meint Athanasius einfach, Antonius war einer, der in Schlichtheit lebte und sich auf seine Bildung nichts einbildete. In der modernen Rezeption wird zudem gerne angenommen, die Antonius-Biografie sei vorwiegend oder gar ausschließlich ein Spiegel des religiösen und politischen Wunschdenkens des Autors. Athanasius hat die Biografie in der Tat erst lange nach seiner Zeit bei Antonius verfasst, um 370, wenige Jahre vor seinem Tod. Die kirchenpolitischen Aktionen des heiligen Einsiedlers passen ein bisschen zu gut in das Konzept des Athanasius und nicht ganz so gut in das Konzept eines Wüstenvaters. Sicher ist bei der Lektüre der Vita Antonii geboten, den historischen Kontext zu sehen. Ganz und gar unlogisch ist aber die moderne Meinung, die Beschreibung der Versuchungen des heiligen Antonius sei schon deshalb als Fiktion erkennbar, weil es ja keine Dämonen gebe, wofür als einziges Argument angeführt wird, dass wir modernen Menschen das halt wissen. Auch haben spätantike und mittelalterliche Heiligenviten gar nicht den Anspruch, historisch in Einzelheiten stimmig zu sein. Ihre Aufgabe ist es, das Wesen des Heiligen zu schildern. Gerade deshalb dürfen wir die Aussagen über Antonius als Exorzist und Wunderheiler ruhig ernst nehmen. Ob es Dämonen gibt oder nicht, sollte man nicht aufgrund moderner Ansichten beurteilen, sondern aufgrund der Aussagen Jesu. Athanasius bleibt nicht für immer bei Antonius. Die Einbindung der damals noch nicht geweihten Mönche in die Kirche soll später sein großer Verdienst sein. Zurück in Alexandria wird er Sekretär des Patriarchen Alexander. Auch der ist ein Asket, großzügig gegen die Armen, beredt und beliebt und rechtgläubig. Athanasius verfasst neben seiner Arbeit zwei theologische Schriften. Gegen die Heiden richtet sich die eine und wirbt für einen aus der Vernunft begründbaren Glauben an den dreieinen Gott. Er nimmt die in Alexandria neben dem Christentum gegenwärtigen Götterbilder zum Anlass, den logischen Mangel des Polytheismus zu erklären. Wenn ihr Heiden diese Bildwerke gefertigt habt, nicht damit Gott selbst darin sich offenbare, sondern seine Boten darin gegenwärtig werden, warum erhebt ihr dann die Götzenbilder, durch die ihr die Mächte anruft, weit über die angerufenen Mächte selbst? Um der Erkenntnis Gottes willen schnitzt ihr ja nach eurer Angabe die Formen, gebt aber doch den Bildwerken selbst die Ehre und den Namen Gottes und macht euch damit einer fluchwürdigen Handlung schuldig. Es könnte ja einer, der den Namen des Königs niederschriebe, den Namenszug auch nicht ungestraft höher werten als den König. Vielmehr wird ein solcher mit dem Tod bestraft. Und doch ist der Namenszug durch die Technik des Schreibers entstanden. Ist das Göttliche, weil anthropomorph, eben dementsprechend so abgebildet worden, warum fassen sie es dann auch in Typen von vernunftlosen Wesen? Wenn es aber die Gestalt unvernünftiger Triebwesen hat, warum geben sie ihm dann auch Formen von vernünftigen Wesen? Ist das eine wie das andere der Fall? Und denken sie sich Gott aus beiderlei zusammengesetzt, sodass er die Gestalten von unvernünftigen und vernünftigen Wesen hat? Warum trennen sie, was verbunden ist, und sondern die Gestalten von Tier und Mensch voneinander, anstatt ihn überall aus beiden darzustellen, wie man solchen Gebilden in Mythen begegnet, einer Skylla Charybdis, dem Hippokentaur und bei den Ägyptern den hundsköpfigen Anubis? Denn man hätte sie entweder nur so mit ihrer Doppelnatur darstellen oder, wenn sie eine Gestalt haben, nicht auch eine zweite ihnen andichten sollen. Haben sie sodann männliche Gestalt, warum geben sie ihnen auch weibliche Formen? Haben sie aber weibliche Gestalt, warum dichten sie ihnen männliche Formen an? Haben sie jedoch beider Gestalt, so hätte man sie nicht trennen, sondern beide verbinden sollen, sodass sie analog den Hermaphroditen geworden wären. Und überhaupt, wenn sie sich das Göttliche körperlich denken, muss es ja auch den anderen menschlichen Zuständigkeiten unterworfen sein, sodass es zerschnitten, geteilt und wieder ganz vernichtet werden kann. Doch diese und derlei Zuständigkeiten sind nicht Gott eigen, wohl aber den irdischen Körpern. Gott ist unkörperlich und unvergänglich und unsterblich und hat überhaupt kein Bedürfnis. Diese Gestalten aber sind vergängliche Körperfiguren und bedürfen, wie bereits gesagt, des Dienstes der Menschen. In seiner Schrift über die Menschwerdung des Logos schreibt Athanasius: Als Logos des Vaters und über alle erhaben, war er eben damit allein nur imstande, alles zu erneuern und für alle zu leiden und fähig, für alle beim Vater Vermittler zu sein. Deshalb also kommt der körperlose, unverwesliche und immaterielle Logos Gottes in unsere Heimat, obschon er auch vorher uns nicht ferne stand. Denn kein Teil der Schöpfung ist von ihm leer gelassen, vielmehr hat er alles in allem erfüllt, indes er selbst bei seinem Vater blieb. Aber jetzt erscheint er und lässt sich zu uns herab aus Liebe zu uns Menschen, und zwar in sichtbarer Gestalt. Er sah das vernünftige Geschlecht zugrunde gehen, er sah auch das Unziemliche, das im Falle des Unterganges der Wesen, deren Schöpfer er selber war, gelegen wäre, er sah endlich alle Menschen als die Beute des Todes. Deshalb erbarmte er sich unseres Geschlechtes, hatte Mitleid mit unserer Schwachheit, ließ sich herab zu unserer Vergänglichkeit, duldete die Herrschaft des Todes nicht, und um die Schöpfung gegen den Tod zu schützen und das Werk seines Vaters an den Menschen nicht vergeblich sein zu lassen, nahm er einen Leib an, und zwar keinen anderen als den unsrigen. Denn er wollte nicht einfach in einem Leibe Wohnung nehmen, und er wollte nicht bloß äußerlich erscheinen. Hätte er nur das wollen, so hätte er in einem anderen, besseren Leibe als Gott erscheinen können. Aber nein, er nimmt unseren Leib an, und zwar nicht auf einem beliebigen Wege, sondern von einer unbefleckten, makellosen Jungfrau. In seiner Macht und als Schöpfer aller Dinge bereitet er sich in der Jungfrau den Leib zum Tempel und eignet sich ihn als Werkzeug an, gibt sich in ihm zu erkennen und wohnt darin. Und das tat er aus Liebe zu den Menschen, indem er durch die Aneignung des Leibes und die Gnade der Auferstehung den Tod in ihnen wie eine Stoppel im Feuer vernichtete. Der Presbyter Arius verbreitet um 318, Jesus sei nur Mensch, sei vom Vater geschaffen, nicht gezeugt. Es gab eine Zeit, da er nicht war. Zwar sei Jesus ein besserer Mensch als alle anderen, in besonderer Weise ausgezeichnet vom Vater, und in der Tat sei er auferstanden, werde wiederkommen und sei von Gott mit dem Richteramt betraut. Aber er sei nicht Gott. Der Sohn sei notwendig kleiner als der Vater. Alexander, seit 5 Jahren Bischof von Alexandria, widerspricht heftig und verficht die Trinitätslehre. Arius vergleicht die Trinitätslehre mit der Irrlehre des vor fast 100 Jahren exkommunizierten Römers Sabellius, der zufolge Gott nacheinander Vater, Sohn und Geist ist, und bezichtigt den Bischof der Häresie. Arius weist damit zwar im Grunde nach, dass er die Trinitätslehre nicht verstanden hat, aber das stört seine Anhänger nicht. Arius wird aus Alexandria verbannt. Er flieht nach Caesarea und wird vom dortigen Bischof Eusebius aufgenommen. Dessen Namensvetter, der einflussreiche syrische Bischof Eusebius von Nikomedia, ergreift seine Partei. Alexander von Alexandria und Eusebius von Nikomedia führen eine erzürnte Korrespondenz. Arianer und Trinitarier gewinnen gleichermaßen Anhänger und Einfluss. Kaiser Konstantin, nach einigen Hinrichtungen Alleinherrscher über ein Riesenreich, für das Domitian nicht ohne Grund die Tetrarchie eingeführt hatte, hat vorwiegend nicht religiöse, sondern politische Gründe, als er 325 ein Konzil einberuft, denn ein zerstrittenes Christentum bringt Unruhe ins Reich. Dass dies Konzil dennoch aus kirchlicher Sicht notwendig ist, brauchen wir nicht zu bezweifeln. Von ungefähr 1800 eingeladenen Bischöfen nehmen etwa 300 die Einladung an. An der Spitze der arianischen Bischöfe steht Eusebius von Nikomedia. Auch der Presbyter Arius ist anwesend. Ihnen gegenüber stehen die Homoousianer, von Homo Usios wesensgleich, die den Glauben an die Göttlichkeit Christi vertreten. Ihren Vorsitz bilden Alexander von Alexandria und andere Würdenträger. Der Erzdiakon Athanasius ist zwar nicht stimmberechtigt, aber eifrig und beharrlich. Seine schlüssigen Argumentationen werden gehört. Die Mehrheit der Anwesenden ist noch nicht ganz entschieden. Eusebius von Caesarea, der Arius einst Obdach gewährte, wird am Ende eher der trinitarischen Position zuneigen. Den Vorsitz hat Konstantin, der sich als Bischof der Bischöfe versteht. Ein weltlicher, noch dazu ungetaufter Herrscher als Vorsitzender, das ist seltsam, erklärt sich aber einerseits aus dem antiken Denken, dem zufolge ein Herrscher immer deshalb herrscht, weil er von Gott begünstigt ist, andererseits daraus, dass die Kirche noch nicht zentralisiert ist. Die Bischöfe von Alexandrien, Antiochien, Rom und Karthago sind gleichberechtigte Leiter der Kirche. Die Wogen gehen hoch. Die Arianer legen ihr Bekenntnis schriftlich vor, worauf es zu einer Rangelei kommt. Das Schriftstück wird zerrissen. Nikolaus von Myra ohrfeigt Arius, wird daraufhin vom Konzil ausgeschlossen und zu Hausarrest verurteilt. Man darf sich vorstellen, dass Athanasius mit seinem Ausschluss nicht einverstanden war. Am Ende wird er doch zugelassen und unterzeichnet die Konzilsbeschlüsse. Einige Schriftstücke Alexanders tragen auffällige Stilmerkmale des Athanasius. Alexander hat seinem Sekretär offenbar freie Formulierung zugebilligt. Daraus zu schließen, Athanasius habe ganz und gar eigenmächtig Konzilspapiere geschrieben, ist aber unzulässig. Es war damals noch weit üblicher als heute, Sekretären selbstständiges Arbeiten zuzutrauen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Alexander seinem Sekretär erstens gesagt hat, was er selbst wollte, und zweitens die in seinem Namen verfassten Schriftstücke gegengelesen hat. Wir verdanken Athanasius übrigens ein ausführliches Protokoll des Konzils. Das trinitarische Glaubensbekenntnis wird erarbeitet. Konstantin beendet die Diskussion mit der klaren Entscheidung zum trinitarischen Gott. Das muss uns nicht beunruhigen. Erarbeitet wurde das Bekenntnis von Bischöfen. Der Kaiser hat es nur abgenickt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten, und an den Heiligen Geist. Diejenigen aber, die da sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war, und er war nicht, bevor er gezeugt wurde, und er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase, Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema. Das Wort Hypostasis kommt bei antiken Philosophen vor und kann mit Natur, Person oder Substanz übersetzt werden. Im Neuen Testament bedeutet es die Garantie, die Gott dem Menschen gibt, aber auch zwischenmenschliches Vertrauen und Versicherung. Einige Beispiele. 2 Korinther 9,4 mahnt, eine versprochene Geldsammlung endlich vorzunehmen. Hier wird Ente hypostase taute in der Einheitsübersetzung übertragen mit wegen dieser unserer Erwartung, bei Schlachter mit diesem zuversichtlichen Rühmen, bei Menge mit dieser zuversichtlichen Versicherung. Hebräer 1,3 nennt den Sohn Charakter tes hypostaseos autou, Abbild seines Gottes Wesens, so die Einheitsübersetzung, Ausdruck seines Wesens, Schlachter, Ausprägung seines Wesens, Menge. In Hebräer 3,14 heißt es, Archentes hypostaseus mechritelus, in der Einheitsübersetzung bis zum Ende an der Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten, Zürcher Bibel, den Anfang der Grundlegung bis ans Ende fest bewahren, Elberfelder Bibel, die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Erwartung, zuversichtliches Rühmen, Abbild, Ausdruck, Ausprägung, Zuversicht, Grundlegung, Grundlage. Und zur Zeit des Konzils hat sich die Bedeutung noch einmal gewandelt. In Bezug auf den dreieinen Gott heißt Hypostase Person, Wesenheit. Die Vielschichtigkeit des Wortes dürfte den Streit um das rechte Bekenntnis nicht eben vereinfacht haben. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Beschlüsse. Der Ostertermin wird festgelegt. Der Umgang mit vom Glauben Abgefallenen, die dann Reue zeigen, wird milder. Bußzeiten werden verkürzt. Exkommunizierte, die im Sterben liegend die Eucharistie verlangen, sollen sie empfangen. Der priesterliche Zölibat wird festgeschrieben. Wucherzinsen sollen mit Amtsenthebung geahndet werden. Arius wird verbannt, was den Arianerstreit eher verschärft als beilegt. Einige Unterzeichner, darunter Eusebius von Nikomedia, widerrufen später. Kaiser Konstantin ist wankelmütig, was die Beschlüsse betrifft. Die Arianer modifizieren ihre Lehre. Wesensgleich, homoousios, sei der Sohn nicht, aber wesensähnlich, homoiousios. Ein Jota macht den Unterschied zwischen den beiden Worten. Aber kein Jota vom Gesetz soll vergehen, spricht der Herr, und man darf folgern, auch keines hinzugefügt werden. Und die Arianer bleiben von der rechtgläubigen Kirche ausgeschlossen. Auch als 228 Kaiser Konstantin den Arius begnadigt, bleibt er exkommuniziert. Staatliches und kirchliches Recht sind eben nicht ganz dasselbe. Bischof Alexander stirbt, Athanasius wird sein Nachfolger und erklärt dem Kaiser, den Ketzer Arius könne er auf gar keinen Fall zur Eucharistie zulassen. Aber die Arianer bekommen Zulauf, besonders im Osten, und auch Konstantin fühlt sich nun zu ihnen hingezogen. Athanasius ist enttäuscht und zornig. Die Anhänger des Arius und die des Athanasius kämpfen nicht nur mit Worten, wozu auch Verleumdungen gehören, und der feindlichen Übernahme von Kirchengebäuden. Mehrmals kommt es zu Überfällen und Schlägereien. Es gibt, heißt es, auch Tote. Im Laufe der Jahre legen beide Seiten der jeweils anderen mehrere Morde zur Last. Man wird wohl nicht mehr herausfinden, ob irgendwelche dieser Vorwürfe einen wahren Kern haben. Sicher kann man nur sein, dass der Tonfall wüst ist, und zwar auf beiden Seiten. Athanasius ist kein bisschen sanftmütig gegenüber Heretikern. Er streitet mit ihnen, schreibt und predigt gegen sie an, wettert gegen sie, und mehrmals wird er nicht nur in der Rede grob. Arius-Narren, ihre Geistlichen nicht Episkopoi, Bischöfe, sondern Kataskopoi, Spione, und Aposkopoi, Eunuchen. Und immer wieder die Arianer, diese Irren, er differenziert da wenig, Ketzer sind für ihn bald grundsätzlich Arianer, alle gleich. Der gegnerische Tonfall ist nicht besser. Homunculus, Manneken, wird der nicht eben hochgewachsene Athanasius genannt. Ganz anders seine Anhänger. Für sie ist Athanasius Vater der Rechtgläubigkeit und Säule der Kirche. Säule oder Manneken? Der Große oder der Zwerg? Die Kunstgeschichte entscheidet schon 100 Jahre nach seinem Tod. Athanasius wird immer als ehrfurchtgebietender, hochgewachsener Mann dargestellt. Der Arianer Eusebius von Nikomedia wirft Athanasius vor, die Getreideflotte gehemmt zu haben. Für Alexandria, das als Umschlagplatz vom Getreidehandel lebt, und für weite Teile des Reiches, die auf die Lieferungen angewiesen sind, wäre das der Tod. Athanasius habe die kaiserliche Residenzstadt Konstantinopel aushungern wollen. Ein weiterer Vorwurf lautet, Athanasius habe den militianischen Bischof Arsenius ermordet und eine Hand des Toten für ein magisches Ritual benutzt. Konstantin befiehlt dem Bischof, sich auf einer Synode in Caesarea hierzu zu äußern. Athanasius weigert sich. Er erklärt die Teilnehmer der Synode samt und sonders für parteiisch. Gegen die 335, 10 Jahre nach dem Nizäischen Konzil in Tyros im Süden des Libanon einberufene Synode kann er sich nicht wehren, obwohl er auch ihr Parteilichkeit vorwirft. Zwei Bischöfe sollen abgesetzt werden, der rechtgläubige Athanasius und der sabellianische Marcellus von Ancyra. Athanasius wird vorgeworfen, unrechtmäßig in sein Amt gelangt zu sein und, wie gesagt, die Getreideflotte gehemmt und Arsenium ermordet zu haben. Man zeigt als Beweisstück sogar eine vertrocknete menschliche Hand vor. Athanasius schreibt an alle Bischöfe Ägyptens und er beauftragt einen Diakon, der sich als talentierter Privatdetektiv erweist. Er findet heraus, dass Arsenius sich in einem militianischen Kloster aufhält, heuert einige starke Männer an und will ihn holen, aber der Abt Pinnas wird gewarnt und lässt Arsenius in einem Boot nilabwärts fahren. Der Diakon nimmt daraufhin den Abt fest und einer seiner Mitarbeiter einen Mönch. Sie bringen die Männer nach Alexandria vor einen kaiserlichen Beamten und die beiden sind geständig. Arsenius wird in Tyros entdeckt und vom dortigen Bischof Paulus identifiziert. Er wird als Gegenbeweis der Synode vorgeführt und Athanasius ist immerhin vom Vorwurf des Mordes und der schwarzen Magie reingewaschen. Arsenius und Johannes von Arkaf, der militianische Patriarch, leisten daraufhin vor Athanasius Abbitte und kehren in die katholische Kirche zurück. Aber die Sache mit der Getreideflotte scheint dem Kaiser glaubhaft, obwohl es nachweislich weder eine Flaute noch eine Hungersnot gibt. Der Vorwurf, das zumindest versucht zu haben, ist schlimm genug. Hinzu kommt der Vorwurf eines Sakrilegs. Athanasius soll einen Kelch mit dem Blut Christi zerbrochen haben. Der Vorwurf ist nicht weniger schwammig als der mit dem Getreide, aber auch er wird geglaubt. Athanasius wird im November 335 nach Trier verbannt. Tatsächlich gab es im Umfeld der Synode von Tyros erhebliche Ausschreitungen von Parteigängern des Athanasius. Und tatsächlich erweist sich Athanasius insofern als schlechter Hirte, als er seine Hammelherde nicht zur Ordnung ruft. Ob er allerdings, wie der Althistoriker und Theologe Manfred Klaus annimmt, geradezu selbst der Aufwiegler war, halte ich nicht für beweisbar und nicht einmal für besonders wahrscheinlich. Warum hätte er etwas tun sollen, was ihn in so schlechtes Licht rückte und das in einer Zeit, da er mit seiner Reinwaschung von einer Reihe von Vorwürfen vollauf genug zu tun hatte? Bischof Maximinus von Trier nimmt den Verbannten freudig auf. Nicht auszuschließen, dass sich hier auch schon ein Konkurrenzdenken zwischen West- und Ostkirche manifestiert. Wenn ihr euren großen Kirchenmann nicht haben wollt, wir nehmen ihn gerne und werden euch das aufs Butterbrot schmieren, bis der Herr wiederkommt. Athanasius versteht sich weiterhin als Bischof von Alexandria und schreibt Hirtenbriefe an seine 5300 Kilometer entfernte Gemeinde, die dort auch ankommen. Das Exil muss für ihn schrecklich sein, trotz der Gastfreundschaft. So modern Trier unter Konstantin geworden ist, gegen Alexandria ist es eine doofe Kleinstadt und dann ist es kalt und dunkel. Am Karsamstag 336 soll Arius in Konstantinopel wieder in die Kirche aufgenommen werden. Es kommt anders. In einem Brief an seinen Freund und Amtsbruder Serapion schildert Athanasius den Tod des Arius, allerdings erst etwa 20 Jahre nach dem Vorfall. Die ihm oft vorgeworfene Rachsucht, würde ich sagen, manifestiert sich nicht unbedingt darin, dass er 20 Jahre mit diesem Brief gewartet hat. Arius schwört vor Constantius den rechten Glauben. Constantius antwortet, wenn der Schwur falsch sei, so solle Gott richten. Bischof Makarius von Jerusalem ist anwesend und bezweifelt die Ehrlichkeit und Rechtgläubigkeit des Arius. Alexander, Bischof von Konstantinopel, hält Arius für einen Lügner und widersetzt sich dem kaiserlichen Befehl, ihn aufzunehmen. Die Anhänger des Bischofs Eusebius scheinen sich aber durchzusetzen, das Osterfest soll Arius als Rechtgläubiger feiern. Als nun der Bischof Alexander dies hörte, war er tief betrübt, ging in die Kirche, hob seine Hände zu Gott empor, warf sich unter Tränen vor dem Altar auf sein Angesicht nieder und betete auf dem Boden liegend. Es war aber auch Makarius zugegen. Er betete mit ihm und hörte, was er sagte. Er flehte aber um diese zwei Dinge und sprach: Wenn Arius morgen in die Kirche aufgenommen wird, so nimm mich, deinen Diener, vorher noch hinweg und vernichte den Frommen nicht mit dem Gottlosen. Wenn du dich aber deiner Kirche erbarmst, und du wirst dich erbarmen, ich weiß es, so sieh jetzt die Worte der Eusebianer an und gib dein Erbe nicht dem Verderben und dem Gespött preis und nimm Arius hinweg aus diesem Leben, damit, wenn er in die Kirche käme, nicht mit ihm die Irrlehre hineinzugehen scheine und man in der Folge nicht Gottlosigkeit für Gottseligkeit halten möchte. Nachdem der Bischof so gebetet hatte, ging er sehr besorgt hinweg und es folgte ein wunderbares und unglaubliches Ereignis. Als nämlich die Eusebianer gedroht hatten, betete der Bischof, Arius aber setzte sein Vertrauen auf die Eusebianer, plauderte vieles, ging auf einen Abtritt, um die leibliche Notdurft zu verrichten, stürzte vorwärts nieder und barst, wie geschrieben steht, mitten entzwei und hauchte, nachdem er niedergefallen war, sogleich seine Seele aus. So wurde er auf einmal beider Dinge, nämlich des Lebens und der Kirchengemeinschaft, beraubt. Soweit Athanasius. Der über 70-jährige Arius stirbt an einem Blutsturz, möglicherweise einem Magendurchbruch, auf einer öffentlichen Latrine, ehe er wieder in die Kirche aufgenommen werden kann. Und Athanasius ist noch 20 Jahre später so zornig, dass er diesen elenden Tod in einem recht mitleidlosen Schreiben mit dem Ende des Judas vergleicht. Die Worte, wie geschrieben steht, beziehen sich auf den in der Apostelgeschichte beschriebenen Tod desselben. Tatsächlich ist das wohl die unsympathischste Seite des Heiligen. Ein kleiner Blick auf Konstantin und seine Söhne. Konstantin wurde später als erster christlicher Kaiser legendär überhöht. Möglich, dass er den Gott der Christen nur als eine besonders erfolgreiche Gottheit unter vielen ansah. Konstantins Vorstellung vom Christentum war vorwiegend von machtpolitischen Nützlichkeitserwägungen geprägt. Wenn es immer mehr Christen gibt, macht sich ein Imperator Christianissimus, allerchristlichster Kaiser, einfach gut. Er fühlte sich jedoch mit der Zeit tatsächlich immer stärker vom Christentum angezogen. Dass er sich kurz vor seinem Tode taufen ließ, lässt sich nicht mehr mit politischen Erwägungen erklären, sondern nur mit dem Wunsch nach Erlösung. Seine Söhne Konstantin II., Konstantius und Konstanz ernennt er schon früh zu Cäsaren, also untergeordneten Mitherrschern. Konstantin II. Ist dem Arianismus zugeneigt, Konstantius und Konstanz dem trinitarischen Glauben. Als Konstantin 337 stirbt, ernennen sich alle drei zu Augusti und teilen das Reich unter sich auf. Konstanz ist Alleinherrscher im Westen. Athanasius und viele andere wegen des arianischen Streits verbannte Bischöfe dürfen zurückkehren. In Alexandria wird Athanasius gleich wieder mit den alten Vorwürfen überschüttet: ungültige Wahl, Manipulation des Getreidehandels, zerbrochener Abendmahlskelch und für mehrere Morde verantwortlich gemacht. Arianische und rechtgläubige Bischöfe streiten auf mehreren Synoden um den Fall Athanasius und Laien beider Lager mischen die Stadt auf. 339 wird Athanasius wieder aus Alexandria verjagt und verbringt 7 Jahre fern von Ägypten, in Rom und später in Aquileia. Athanasius contra mundum, Athanasius gegen die Welt, ist ein geflügeltes Wort, als der streitbare Bischof wieder und wieder verbannt und rehabilitiert wird, 5 bis 7 Mal, ganz sicher ist die Zahl seiner Verbannungen nicht. Der Abend ist zu kurz, um das alles zu schildern. Eine Synode in Serdica soll Einheit bringen und endet damit, dass die Bischöfe von Ost und West vollends zerstritten auseinandergehen. 350 stirbt Konstanz und der Arianer Constantius wird Alleinherrscher. Er beruft 359 ein Konzil ein, in dessen Folge Athanasius in die Wüste flieht und von Mönchen aufgenommen wird. 361 stirbt auch Constantius und sein Nachfolger Julian, getauft, aber abtrünnig, will die heidnischen Kulte wieder einführen. Ausgerechnet er veranlasst jedoch eine Rechtsreform, die Athanasius die Rückkehr ermöglicht, denn ihm liegt nichts an kirchlicher Einheit. Wenn alle Bischöfe rehabilitiert werden, so seine Rechnung, zerstört sich die Kirche selbst am Streit zwischen Arianern und Trinitariern. Kaum wieder in Alexandria veranlasst Athanasius 362 eine Synode, um das zu tun, was Julian unterlässt, nämlich die Kirche zu einen, und verfasst den Tomus ad Antiochenos, in dem er die antiochische Geistlichkeit dringend bittet, den trinitarischen Glauben vollends anzunehmen und jeder sabellianischen, arianischen oder sonstigen Ketzerei abzuschwören, sowie dies und nicht mehr von ihren Schäfchen zu verlangen. Er spricht hier zwar immer noch von Arius-Narren, aber der Tonfall des Briefes ist ungewohnt freundlich. Rechtgläubig sollen doch bitte alle sein, mehr ist gar nicht nötig. Liebe und Eintracht will er im wahren Glauben und keine andere Bedingung darf man stellen als eben diese, trinitarisch muss der Glaube sein. Athanasius gewinnt dadurch an Ansehen. Kaiser Julian sieht, dass seine Rechnung nicht aufgeht und verbannt ihn nochmals, aber Julian stirbt wenige Monate später, sein Nachfolger ist Christ und holt Athanasius zurück. Am 2. Mai 373 stirbt Athanasius in Alexandria, 5 Tage nachdem er seinen von ihm erwählten Nachfolger Petrus II. Geweiht hat. Während seiner Amtszeit erlebte Athanasius 4 arianische Gegenbischöfe. Die seit Mitte des 4. Jahrhunderts christianisierten Germanen im Nordosten des Reiches sind Arianer. Ihr einendes Band ist die von Bischof Wulfila ins Gotische übersetzte Bibel. In den folgenden Jahrzehnten verbreitet sich der gotische Arianismus im Westreich und hinterlässt seine Spuren bis ins 6. oder 7. Jahrhundert, vielleicht auch länger. Spuren von Meletianismus, also der Vorstellung einer zeitlichen Abfolge der 3 Wesenheiten Gottes, erst Vater, dann Sohn, dann Geist, kann man in der New Age-Bewegung der 60er bis 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts finden. Arianismus findet man heute bei den Zeugen Jehovas, in deren Schriften Arius als erster Reformator des Christentums vorgestellt wird, außerdem bei dem Typ Jesus Ja, Kirche Nein, aber auch innerhalb der katholischen Kirche Europas ist er virulent, von anderen Konfessionen ganz zu schweigen. Athanasius war kein netter Mensch. Er war scharfzüngig bis zur Gemeinheit, unnachsichtig, möglicherweise gewalttätig, sehr möglicherweise, man kann es nicht beweisen, und jedenfalls kein entschiedener Gegner von Prügeleien im Namen des dreieinen Gottes. Er scheute nicht vor Verleumdungen und Gossensprache zurück, wenn es darum ging, Heretiker als besonders schändlich darzustellen. Seine Schriften sind in ihrer Weitschweifigkeit und häufigen Wehleidigkeit schwer zu lesen. Aber er hat die Kirche als Organisation gefestigt, hat die logisch einzig richtige Lehre erkannt und unter großen Opfern verteidigt. Er ist ein Heiliger und Heiligkeit ist etwas anderes als Nettigkeit. Bezeugen wir die Wahrheit.
Das war Claudia Spärlich mit einem Vortrag in Potsdam, genauer in der Arche am Bassin 2, die legendäre katholische Bildungseinrichtung in Potsdam am Bassin 2. Dort hat sie, Claudia Spärlich, einen Vortrag gehalten über Athanasius den Großen und den haben wir heute gehört. Diesen Vortrag von ihr gibt es natürlich auf CD und Podcast und da ist er auch nochmal ein klein bisschen länger, denn wir haben ihn hier aufgrund der Sendezeit ein wenig gekürzt, aber in der CD- und Podcast-Fassung ist er dann in voller Länge. Im Infofeld zur Sendung gibt es einige Links und Tipps, zum einen zu den Büchern von Claudia Sperlich und natürlich auch zur Arche in Potsdam. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.